Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Ja, ich bin jetzt hier auf der Fostern. Bei mir ist Volker Kraus und er ist KDE-Entwickler. Hallo, Volker.
Hallo.
Und du machst ein paar interessante Projekte. Eins davon hast du gerade einen Vortrag gehalten, KDE Itinerary. Was ist denn das?
Genau, also KDE Itinerary ist ein digitaler Reiseassistent. Das kennt man vielleicht von so Diensten wie TripIt oder Google Now. Nur die haben halt so das Problem, dass das also privatsphäremäßig eher suboptimal ist, wenn Google alle meine E-Mails dafür lesen muss oder rausfindet, wo ich hinreise. Das heißt, wir versuchen, diese Funktionen zu bauen in einer Art und Weise, dass halt meine Privatsphäre geschützt ist und dass alles möglichst lokal auf meinen Devices bleibt.
Aber lokal scannt ihr dann schon die E-Mails durch und sucht da irgendwelche Informationen raus?
Genau, also der Ansatz ist sehr ähnlich. Wir haben Plugins in Carmail, in Nextcloud Hub, und demnächst auch in Thunderbird, wo wir ja die E-Mails lokal extrahieren und da drin suchen nach Flugtickets, nach Bahntickets, nach Eventreservierungen, nach Hotelreservierungen und so weiter. Und das dann da rausholen und zum Beispiel in den Kalender hinzufügen oder eben in die KDE Itinerary App in eine Timeline einfügen, die mich dann bei der tatsächlichen Reise unterstützt.
Und wie merkt ihr das, ob in so einer E-Mail so Informationen drin sind? Also ihr müsst ja jede einzelne wahrscheinlich scannen.
Genau, also diese E-Mail, die Plugins in den E-Mail-Programmen jagen da im Prinzip jede E-Mail durch den Extraktor. Und da gibt es eine Reihe von Kriterien, nach denen wir suchen. Im einfachsten Fall sind in den E-Mails tatsächlich strukturierte Annotationen drin, die die Buchung beschreiben. Das hat halt Google mal standardisiert, weil die halt das Gleiche für Gmail brauchen. Aber wir gucken uns zum Beispiel auch die Barcodes an, die man auf Bahntickets oder Flug-Boarding-Passes findet. Oder im Worst Case haben wir auch Vendor-specific Extraktoren, die also für einen Anbieter, der halt keinerlei sinnvolle strukturierte Informationen hat, dann einfach ein Skript laufen lassen und stumpf mit Regular Expressions oder sowas die Daten daraus ziehen.
Dann hast du Daten extrahiert, dann zeigst du es irgendwie im Kalender an, aber ihr macht noch ein bisschen mehr. Ihr fragt auch irgendwelche Live-Daten ab, ob mein Zug verspätet ist zum Beispiel oder ob das Flugzeug verspätet ist.
Genau, also die Extraktion ist natürlich nur der erste Schritt. In den Kalender hinzufügen ist auch noch eine sehr passive Sache. In der App haben wir dann das Ganze einmal zusammengruppiert nach Reisen, also mein Trip zur Fostern zum Beispiel mit allem, was dazugehört. Und dann können wir das anreichern mit Live-Daten, also das sind dann Verspätungen, Bahnsteigwechsel oder Gatewechsel, wenn ich fliege, oder auch einen lokalen Wetterbericht vor Ort entlang meiner Reise.
Und ich habe sogar gesehen, es gibt sogar so Zwischenstationen, blendet ihr auch ein. Also wenn ich zum Beispiel ein Hotel gebucht habe und jetzt mit dem Zug da vorher ankomme, und wie komme ich jetzt vom Zug zum Hotel?
Genau, das ist jetzt ein ganz neues Feature, an dem wir gerade arbeiten. Und da kommen wir dann jetzt wirklich in den Bereich Assistenzsysteme, also wo das System mich aktiv versucht zu unterstützen. Und das ist genau das, also wie fülle ich die Lücken in meinem Reiseplan zwischen den Buchungen, also zum Beispiel Fernverkehr mit der Bahn und dann mein Hotel oder hier das Event, also wie komme ich dann vom Bahnhof zum Hotel, vom Hotel zur Fostern und so weiter. Und das machen wir halt auch über Abfragen von Nahverkehrsinformationen von Online-Diensten.
Welche Dienste benutzt ihr da so? Also gut, die Bahn-App kennt man vielleicht noch, aber gibt es da irgendwas Standardisiertes, was man so allgemein abfragen kann?
Genau, also es gibt auch da wieder, getrieben durch Google, Standardisierung, die Anbieter von Nahverkehr, also die Nahverkehrsunternehmen dazu aufruft, ihre Fahrpläne, sowohl Basisfahrplan als auch die Live-Daten in einem standardisierten Format bereitzustellen. Und dann gibt es freie Software, Server-Implementierungen, Navizia und Open Trip Planner, die diese Daten konsumieren können und dann darüber halt eine Abfrage-API zur Verfügung stellen. Das ist natürlich die eine, also ist die eine Datenquelle und natürlich die bevorzugte für uns, weil es ist freie Software und Open Data. Man könnte das selber hosten. Man kann zumindest mal in die Software reinschauen. Wir unterstützen aber auch proprietäre APIs, wie dann zum Beispiel von der Deutschen Bahn direkt, einfach um mehr Abdeckung zu haben, was die Daten angeht.
Aber es ist jetzt nicht auf Deutschland beschränkt, also es funktioniert auch mit anderen europäischen oder, weiß ich nicht, amerikanischen Sachen oder so?
Genau, also es ist, das Ziel ist auf jeden Fall, weltweite Abdeckung zu haben. Es funktioniert tendenziell in Europa etwas besser, einfach weil das Entwicklerteam da sitzt und dort die meisten Testdaten hat. Auf der anderen Seite, in den USA gibt es jetzt auch nicht so viele Nahverkehrs- und Langstreckenzüge wie in Europa. Aber grundsätzlich ist da nichts drin, was es auf Deutschland oder Europa beschränkt. Ne?
Du hast gerade Testdaten gesagt, du hast im Vortrag gemeint, ihr braucht noch welche.
Genau, wir haben anders als Google ja jetzt nicht den Luxus, dass wir einfach sämtliche E-Mails zur Verfügung haben von allen Leuten und uns da drin Trainingsmaterial raussuchen können.
Nicht Zugriff auf alle E-Mails von allen Leuten.
Das heißt, wir sind da halt, also wir sind natürlich auch auf die Daten angewiesen, um die Extraktoren zu bauen oder zu verbessern. Da wäre uns natürlich sehr mitgeholfen, wenn man uns Reisedokumente spendet. Die werden wir auch nicht veröffentlichen. Aber damit wir halt überhaupt mal Material haben, um Extraktoren bauen zu können.
Ich denke mal, jetzt von der Deutschen Bahn brauchst du nichts, aber wer vielleicht, was weiß ich, in Norwegen öfter unterwegs ist, das wäre dann für euch interessant.
Genau, also wir haben natürlich jetzt, weil ich selbst in Deutschland sehr viel unterwegs bin, dort einiges an Testdaten, aber selbst für die Deutsche Bahn finden wir immer noch irgendwelche absurden Corner Cases mit besonders langen Bahnhofsnamen oder Bahnhofsnamen mit irgendwelchen Sonderzeichen drin oder mit Flügelzügen, die irgendwo gesplittet werden. Und also ich habe gelernt, nie zu sagen, dass wir irgendwelche Daten nicht mehr brauchen, weil es gibt immer wieder irgendwelche neuen Sonderfälle, die wir noch nicht abgedeckt haben. Das heißt, gerne alles, was irgendwie vage Reisedokument ist.
Dann hast du auch gesagt, irgendwie die App kann irgendwelche CO2-Abdrücke, Fußabdrücke ausrechnen?
Genau, da wir in der App dann quasi sämtliche Reisedaten sammeln, kann man darüber auch Statistiken anzeigen. Und da haben wir auch eine sehr einfache, aber immerhin mal als Anfang eine CO2-Metrik dabei und auch so ein Jahr-über-Jahr-Vergleich. Das heißt, wenn man jetzt versucht, da seinen eigenen Impact auf die Umwelt ein bisschen zu reduzieren, habe ich zumindest die Möglichkeit zu sehen, ob sich das in die richtige Richtung entwickelt. Also fliege ich weniger Strecke oder reduziere ich halt den CO2-Impact.
Zumindest bei den Fahrkarten von Österreich, da steht es immer unten drauf, wie viel CO2 man eingespart hat, habe ich gesehen.
Diese Einsparungszahlen, das ist halt, ja. Auch wir machen das natürlich nur näherungsweise. Also wie rechne ich das wirklich aus, ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema. Da würde ich jetzt auch unsere Zahlen nicht irgendwie wissenschaftlichen Standards genügen sehen. Das ist eher so ein Trend. Also überhaupt, was ist die Größenordnung, die ich produziere? Und da wird sehr schnell sehr klar, dass Fliegen dann doch eine ganz andere Größenordnung ist als Bahnfahren. Aber immerhin, es zeigt mir, werde ich besser oder werde ich schlechter. Ne? Und das ist ja eigentlich das, worum es an der Stelle erstmal geht.
Jetzt hast du schon gesagt, okay, man könnte euch Daten schicken und damit helfen, das Modell weiter zu verbessern. Was, wenn ich jetzt sage, okay, das klingt so cool, ich würde gern mitentwickeln, wo wende ich mich dann am besten hin?
Das ist natürlich auch gerne genommen. Wir haben jede Menge Ideen und jeder, der dazukommt, bringt neue Ideen mit. Das heißt, die Arbeit ist auf jeden Fall genug da. Wir haben das bisher organisiert als Teil des KDE PIM-Teams, also das sind die gleichen Leute, die auch Contact und Kamel machen. Das heißt, es ist die gleichen Mailinglisten und Matrix und IRC-Channel wie für das KDE PIM-Team auch. Mhm. ja, wenn ich im Prinzip in der Suchmaschine KDE Itinerary eingeben, dann kommt man auf die Wiki-Seite mit allen Informationen, wie man mit uns in Kontakt kommt.
Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für, wenn ich einen E-Mail-Client oder sowas habe und da ein Plugin für schreiben will, dass es halt nicht nur in Camel und Nextcloud und vielleicht demnächst Thunderbird dann ist, sondern auch, weiß ich nicht, Classmail oder irgendwas anderes.
Genau, also Integration in weitere E-Mail-Clients ist natürlich eine Sache, wo wir gerne mit zusammenarbeiten und ja jetzt auch schon mit mehreren E-Mail-Clients gemacht haben. Genauso für andere Stellen, an denen diese Daten vielleicht Sinn machen zu integrieren. Ne? Also es muss ja nicht in unserer App bleiben. Es gibt sicher andere, also ich habe zum Beispiel heute mit jemand von einem anderen Assistenzsystem gesprochen, also die wirklich einen globalen Sprachassistenten bauen wollen. Die haben natürlich auch Interesse, genau diese Informationen da reinzukriegen. An sowas sind wir natürlich auch super interessiert und auch gerne bereit, dann entsprechend unsere Komponenten oder unsere Bibliotheken anzupassen oder dafür zu befähigen, ja.
Ist das so öfter schon gesagt, eure App, ist es eine Desktop-App, ist es eine Android-App, was für eine App?
KDE Itinerary, das gibt's für, also es ist eigentlich als Mobile-App gemacht, es läuft auch auf dem Desktop, aber sieht da halt aus wie eine Mobile-App, das heißt, es macht nicht so richtig Spaß. Und das gibt's für im Prinzip für alle Linux-basierten Mobilsysteme, also Plasma Mobile und diese Sachen zum Beispiel, aber auch für Android. Wir sind noch dabei, das in den offiziellen F-Droid Store zu bringen. Im Moment gibt's nur F-Droid Nightly Build Repositories von KDE, wo das drin ist. Das heißt, das ist jetzt für den allgemeinen Benutzer noch nicht so ideal. Aber wie gesagt, arbeiten wir gerade dran, das zu verbessern.
Und auch da kann man natürlich testen und mithelfen.
Natürlich. Also wenn man sowieso testen will und wirklich die allerneueste Version jeden Tag bekommen möchte, dann ist natürlich das Nightly Repository von KDE in F-Droid sowieso ideal.
Wo wir jetzt gerade beim Thema Testen waren, du hast auch noch, arbeitest auch noch an einer anderen Sache mit, die nennt sich K-User-Feedback, ist demnächst in KDE, ist in Teilen schon in irgendwelchen Programmen drin, vielleicht kannst du darüber noch was kurz sagen.
Genau, also K-User-Feedback ist ein Framework, was wir vor 2 oder 3 Jahren schon angefangen haben, und da geht es im Wesentlichen darum, zwei Ziele zu erfüllen. Das eine ist, Telemetriedaten zu sammeln über wie unsere Software benutzt wird, und das so zu machen, dass man selbst als jemand, der sehr auf Privatsphäre bedacht ist, bereit wäre, das zu aktivieren. Das heißt, das ist natürlich oft by default, aber es hat auch das Ziel, also maximale Transparenz herzustellen. Das heißt, ich kann mir zum einen jetzt in einer, sagen wir mal, menschenlesbaren Variante sehr genau anschauen, was da eigentlich gesammelt und übertragen wird. Und wenn mir das immer noch nicht reicht, kann ich also wirklich runtergehen bis auf die Rohdaten, die an den Server übertragen werden als JSON. Das heißt, ich sehe wirklich, was da passiert. Und ich habe eine Möglichkeit auszuwählen, wie viel ich denn bereit bin, davon bereitzustellen. Das heißt, volle Kontrolle beim Nutzer und möglichst hohe Transparenz. Eine Auswahl von Daten, die keinerlei personenbezogene Sachen beinhaltet. Das heißt insbesondere auch keine eindeutige Installations-ID oder eindeutige Nutzer-ID. Das heißt, das funktioniert alles darüber, dass man quasi in einem festen Zeitintervall Daten überträgt, statt beliebig, und das dann über das Zeitintervall zusammenführt und nicht über, also dass ich über das Zeitintervall Duplikate rausfiltern kann und nicht über eindeutige Identifier. Das heißt, im Prinzip habe ich versucht, da was zu bauen, was ich bereit wäre, selbst zu aktivieren. Ich bin da eigentlich sehr pingelig. So, das ist der eine Teilbereich, also die Telemetriedaten. Und der zweite Teilbereich ist die Möglichkeit, Nutzer direkt zu befragen, und zwar zielgerichtet zu befragen. Und das benutzt in Teilen quasi den Telemetriemechanismus, um eine Zielgruppe auszuwählen, der ich dann eine Umfrage schicken kann. Das ist natürlich auch oft by default, aber ich kann quasi sagen, ich bin bereit, das zu unterstützen, wenn immer es eine Umfrage gibt. Und dann kann ich zum Beispiel so Sachen machen, wie ich frage alle Leute, die ein Multi-Monitor-Setup haben und einer von diesen Monitoren hat eine High-DPI-Auflösung, dann kann ich die gezielt fragen, was habt ihr da für Probleme mit, welche Anwendungen funktionieren nicht oder sowas. Und beide Aspekte dienen natürlich dem Ziel, rauszufinden, wo genau Schwierigkeiten mit unserer Software bestehen, wie können wir es besser machen und den Entwicklungsaufwand halt auf die Sachen zu fokussieren, wo wir den größten Impact mit haben.
Jetzt hast du gerade schon mal ein paar Mal gesagt, es ist off by default, wie schalte ich es denn dann ein?
In Plasma 5.18 ist es bisher in System Settings drin, das heißt da, ich glaube es heißt User Feedback, eine Unterseite und da drin habe ich quasi so einen Schieberegler, wo ich entscheiden kann, wie viel ich denn bereit bin zu sharen. In Plasma 5.18 haben wir, glaube ich, auch noch nicht mal irgendeine Art von Werbung in Anführungszeichen dafür drin. Das heißt, da muss man schon wissen, dass man das aktiv unterstützen will. Das ist halt, weil es ist das erste Mal, dass wir das einbauen. Das heißt, wir wollen da sehr, sehr vorsichtig rangehen, sehen, wie das Feedback ist, sehen, was wir damit für Daten kriegen, ob das überhaupt alles Sinn macht. Und dann mal sehen, wie man das nach und nach ausbaut und was wir damit dann erreichen können.
Wie können die Entwickler dann da drauf zugreifen?
Die Daten liegen auf einem KDE-gehosteten Server und wir haben einen Auswertungstool, womit ich mir halt einfache Plots oder so anschauen kann oder halt den Datenbestand dann als CSV oder sowas runterladen kann, um dann da weiter mitzuarbeiten. Mhm. Das heißt, im Moment kommt man da nur als registrierter Entwickler dran. In den Daten, wie gesagt, sollte nichts drin sein, was man nicht eh veröffentlichen kann. Das heißt, das längerfristige Ziel ist, auf jeden Fall die aggregierten Ergebnisse auch kontinuierlich zu veröffentlichen. Vielleicht kommen wir sogar an den Punkt, dass wir die Rohdaten kontinuierlich veröffentlichen können. Das trauen wir uns am Anfang noch nicht, weil wir erstmal sehen möchten, was kommt da alles rein? Haben wir da vielleicht doch noch was übersehen? Gibt es nicht vielleicht doch noch Möglichkeiten, da was zu de-anonymisieren? Idealerweise nicht, aber bis wir uns da nicht sicher sind, ist das halt erstmal nur zugänglich für Leute, die an der Software arbeiten.
Gut, vielen Dank, Volker, dass du uns mal aufgeklärt hast, wie das alles funktioniert mit K-User-Feedback und KDE Internary. Also klingt wie ein super Projekt. Ich werde das demnächst gleich mal ausprobieren. Kannte ich bisher auch noch nicht. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hi, this is Sage Weil, and you're listening to Radio Tux.
You tell me what you dream. Sound and hills, hailing to the Queen Empires.
The Bastard Operator from Hell Part 11 von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Faldrian. 3 Wochen später bin ich wieder auf den Beinen, hochgepäppelt von süßen Krankenschwestern, die um ihre Pensionsansprüche fürchten. Voller Energie sitze ich hinter meiner Konsole. Alles in allem gar nicht so schlecht die Zeit im Hospital. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich gehe rasch durch die angehäufte User-Mail der letzten Wochen, nur damit ich nichts verpasse, dann lasse ich die Studenten wissen, dass ich wieder auf dem Posten bin. Ein nicht angekündigter Wartungszyklus, mitten in der Hauptübungszeit. Ich flippe den Restart-Schalter. Ein wohliges Gefühl breitet sich in mir aus. Sie werden mich dafür lieben. Ich blättere den Ausredenkalender um. Treibhauseffekt. Ja, willkommen zu Hause. Es ist Monatsende. In Kürze werden diese ganzen unnötigen automatischen Mailinglists das Netz überschwemmen. Ich korrigiere die Systemuhr um 7 Tage nach hinten, um mir die Performance nicht zu versauen, und wechsle das neue Druckerband gegen mein Spezialband, 3 Jahre alt, mit vielen hübschen Löchern. Ich grabe mich durch den Stapel Snail-Mail, der sich angehäuft hat, und stürze mich als erstes auf das Bastard Operator from Hell Journal Kill 9. Ein hübscher Artikel ist dabei, wie man Windows 95 grausam, langsam und höllisch langweilig machen kann. Irgendwie schaut der Artikel aus wie die normale Installationsanleitung für Windows 95. Naja, wer weiß. Ich blättere mich durch bis zur Bastard Operator from Hell Expertenrubrik und schaue nach, ob irgendwelche Artikel von mir hineingekommen sind. Alle. Sogar der über den C++-Compiler, der per Zufall Klassen umbenennt und dies sogar im Source-Code ändert. Das Telefon klingelt. Irgendwie habe ich ja fast darauf gewartet. Mein Bildschirm ist dunkel. Netzkabel, sage ich. Nein, das habe ich schon überprüft. Wenn ich einschalte, passiert einfach nichts. Netzkabel, sage ich. Nein, das Netzkabel steckt richtig drin. Auch die Leuchtdioden am Keyboard leuchten nicht. Das Netzkabel, sag ich. Oh, Moment mal, das Kabel ist nicht richtig eingesteckt. Das Netzkabel, frage ich. Ja, macht ja nichts, sag ich. Funktioniert jetzt alles wieder? Ja, ich glaube schon. Tut mir leid, Sie haben natürlich recht gehabt. Tja, wir bekommen das häufig in letzter Zeit. Der Grund liegt wahrscheinlich am zunehmenden Treibhauseffekt. Die globale Erwärmung verursacht stark statistisch variierende thermale Kontraktionen, welche wiederum temperaturinduzierte Bewegungen hervorruft, deren Reibungskoeffizienten zu Adhäsion an Plastikteilen führen kann. Ich lausche aufmerksam. Nichts. Mit anderen Worten, er hat den Dummy-Modus angeschaltet. Sie können sich zukünftig davor schützen, wissen Sie? Wirklich? Wie denn? Es reicht im Prinzip schon, eine schwach basische Minerallösung auf die Metallkontakte aufzubringen. Oh, wenn es für den Dummy-Modus eine Steigerung gibt, dann ist der jetzt aktiv. Ganz einfach, alles was Sie machen müssen, ist den Stecker vom Gerät abziehen und eine schwach basische Salzlösung in die Schlitze zu träufeln. Haben Sie eine schwach basische Lösung zur Hand? So etwa pH 7? Nein? Macht auch nichts. Stecken Sie den Stecker einfach in den Mund und lassen Sie Speichel hineinlaufen. Speichel ist schwach basisch und er hat Mineralsalze, aber wischen Sie den Stecker vorher sorgfältig sauber, wegen den Keimen und so. Und schalten Sie um Gottes Willen vorher den Monitor ab. Wir wollen doch nichts riskieren. Oh, gut. Bam. Als der Hörer auf den Boden knallt, lege ich auf. Speicherplatz ist viel zu gut für die. Das war The Bastard Operator from Hell, Part 11.
Hallo, hier spricht Matthias Essrich und ihr hört Radio Tun.
Mejor siente lo bueno que te entrega el la menor. Un sí quiero salir. Si tú te encuentras en un grado parcial, prende tu eléctrico desplante al caminar. Te vi, soy para ti. Y cuando en ti me le y listo, ya lo sabes, Marcelo Diacre y eléctrico en la casa, subiéndolo, sintiendo, elevándolo, que de noche y mañana soy amigo de las pistas, sin perder control, sin perder la tinta, tengo un plan, nunca bajar la vista, me elevo a ti como alpinista, planeo el vuelo, prendo aquel fuego, solo dime si esto tocara el cielo, porque eléctrico soy, eléctrico seré, con dinero y sin dinero sigo siendo el rey, búscame donde el crux impregne en tu piel, que hoy me quedo contigo hasta amanecer, dime que no hay desgaste, solo te quiero invitar a mi viaje, ven quitémonos juntos ese traje, yeah, yeah, yeah. Y cuando en ti me le siempre es así, siempre es así, siempre es así, oh.
Ja, ich bin jetzt hier auf dem 36C3 und bei mir ist Sebastian. Hi.
Hallo Ingo.
Wir wollten uns über Tastaturlayouts unterhalten. Du benutzt was ganz anderes als die normalen Leute, die so auf der Tastatur rumtippen. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was das ist und warum du das benutzt.
Ja, also ich habe schon seit jetzt, keine Ahnung, circa 10 Jahren habe ich Neo auf meiner Tastatur als Layout. Und vielleicht erstmal, was Tastaturlayouts ausmachen.
Also, ja, genau, das ist vielleicht ganz gut. Genau, also du sitzt jetzt gerade vor deinem Rechner. Also erstmal sehe ich, sieht es eigentlich so aus wie bei allen anderen auch. Ja, da stehen halt so Buchstaben drauf und dann drückst du da drauf und dann passiert irgendwas.
Genau, also letzten Endes, die Buchstaben, die auf der Tastatur sind, die sind erstmal irrelevant,
okay. Wo
die liegen, weil die Tastatur selber sendet eben einfach nur einen Hexcode und daraus wird dann der Buchstabe gemacht. Und je nachdem, welches Layout man eingestellt hat, kommt dann eben der passende Buchstabe für diesen Code raus. Mhm. Die Standardtastatur in Deutschland ist das Querz-Layout, was sich zusammensetzt halt aus den ersten 5 Buchstaben.
In der zweiten oder dritten Reihe.
Genau, in der zweiten Reihe ist es meistens am Laptop halt die dritte wegen den F-Tasten, die wir da ja noch separat haben. Genau, und in den USA ist es das QWERTY, da ist ja das Z und das Y vertauscht, zumindest mal von den normalen Buchstaben, von den Zeichen, wollen wir gar nicht erst anfangen.
Ja, sind teilweise ganz anders, genau.
Ja, da kriege ich immer die Krise, wenn das irgendwo eingestellt ist und du musst dann irgendwelche Unterstriche oder sowas suchen. Genau, und ja, ich hatte früher immer so einen, ja, 7, 8,5 Finger Suchsystem gehabt und habe damit eben geschrieben und auch relativ schnell, aber so richtig gut war das natürlich nicht. Und gerade wenn man programmiert, hat man im deutschen Layout auch sehr viele Klammergriffe, wo man dann Steuerung Alt und dann eben eckige Klammer auf, zu, oder bei Linux kann man ja mittlerweile ganz gut Alt GR nutzen. Das klappte bei Windows früher zumindest irgendwie nicht so gut. Oder zumindest bei meinen Geräten irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Genau. Und da gibt es eben Alternativen. Eine sehr bekannte Alternative ist Dvorak. Von der haben viele schon mal gehört. Und ich selber bin eben auf Neo gestoßen.
Ich meine, diese Tastaturlayouts braucht man ja auch, wenn man unterschiedliche Sprachen abbilden will. Also, weiß ich nicht, die Schweizer haben zum Beispiel auch ein anderes Tastaturlayout, weil sie halt noch Französisch und Italienisch und sowas abbilden müssen. Also Deutsch, ja. Französisch, Italienisch. Und dann sieht es natürlich anders aus, weil man im Französischen halt noch ein paar andere Zeichen braucht als bei uns.
Ja, das ist letzten Endes so wie bei uns eben mit den Umlauten. Haben die Franzosen haben ja dann mit ihren Apostrophen oben drüber und so, ja, dass sie nicht jedes Mal dann 2, 3 Tasten für einen Buchstaben drücken müssen. Ich habe selber noch keine französische Tastatur gesehen, deswegen kenne ich mich da jetzt nicht so gut aus, aber das ist auch mit ein Grund, warum dann das Y und das Z vertauscht ist, weil in den USA wird das Y wesentlich häufiger benutzt, mhm, als eben das Z. Und ja, man sagt immer, dass das Tastaturlayout, was wir heute an den Computern nutzen, eben erstellt wurde für das Schreiben mit einer Schreibmaschine, noch mit einer maschinellen Schreibmaschine vor allem.
Wo man richtig draufdrücken musste.
Ganz genau.
Richtig doll.
Also da, wo die Sherry-Tastaturliebhaber sich richtig freuen würden drüber. Und dass eben beim schnellen Tippen von den Sekretärinnen sich eben die Buchstaben, die wirklich noch mit Kraft gegen das Papier gehämmert wurden, dass die sich eben nicht verhaken beim schnellen Schreiben, weil das ist wohl auch sehr oft vorgekommen. Mhm. Ich selber habe auch eine Zeit lang noch in der Grundschule zumindest die ein oder andere Hausaufgabe mit einer Schreibmaschine gemacht und habe das auch noch erleben dürfen, dass ich das ab und zu mal verhaken kann.
Ja, wenn man zu schnell war. Ja.
Genau, und das hat man aber am Computer nicht mehr. Also da ist ja keine Mechanik dahinter. Das ist dem Computer egal, welche Taste ich jetzt nacheinander drücke. Da verhakt sich in der Regel nichts. Da sind eher andere Probleme, die dann auftreten können. Und ja, dementsprechend ist es eigentlich nur logisch, dass wir heute eher eine ergonomische Sichtweise auf die Tastatur legen könnten oder eben auch ja wissenschaftlich uns das angucken, wie die Verteilung von den Buchstaben ist und so. Wenn du jetzt bei mir auf die Tastatur guckst, ich habe hier das ganz normale Querz-Layout. Ich mache mir mittlerweile nicht mehr die Mühe, die Tasten umzustecken. Das habe ich ganz am Anfang mal gemacht.
Okay, du hast ja auch nicht abgekratzt und umgelabelt oder so.
Ganz genau. Also ich liebäugle immer noch damit, mir mal eine Tastatur machen zu lassen mit Neo drauf. Gibt ja mittlerweile einige Hersteller, wo man sich dann seine eigene Tastatur labeln lassen kann. Die sind nur leider recht teuer und so notwendig ist es eben nicht, weil ich kann die Tastatur auswendig und schaffe es auch mittlerweile, zumindest gängige Sachen wie mein Passwort oder sowas auch mit einer Hand mal einzutippen, weil ich einfach weiß, wo die Buchstaben liegen.
Okay, jetzt hast du gesagt, Neo benutzt du und das ist ein anderes Tastaturlayout. Und es ist ergonomischer. Was heißt ergonomischer? Also was ist da jetzt anders?
Ja.
Und warum ist das besser?
Vielleicht dazu einmal, wie es überhaupt dazu kam, dass man verschiedene Tastaturlayouten sich angeguckt hat. Fangen wir vielleicht mit der bekannten Dvorak einfach an. Die wurde schon 1930, wenn ich mich nicht ganz irre, entwickelt. Und 1948 sehe ich gerade. Auf jeden Fall waren da eben die Gesichtspunkte, dass man sich einfach anschaut, welcher Buchstabe wird häufiger getippt. Den legt man dann nicht auf den kleinen Finger, sondern eher auf den Mittelfinger, weil der eben stärker ist. Und damit zumindest die Theorie, dass der dann auch ein bisschen schneller wechseln kann von einem zum anderen Buchstaben. Dann schaut man sich so ein bisschen die Buchstabenhäufigkeit und Verteilung an, dass man eher mit dem Finger in die Reihe nach oben geht. Also man hat ja die Grundlinie, wo die Finger ruhen. Mhm. Das sieht man auch auf den meisten Tastaturen, ist dann auf dem F und auf dem J in der deutschen Tastatur so eine kleine
Erhebung.
Genau, so eine kleine Erhebung, dass man da weiß, dass man mit dem Zeigefinger richtig liegt und nicht immer hingucken muss. Und dass man eben eher den Weg nach oben wählt statt nach unten, weil der wesentlich einfacher zu gehen ist. Und das sind so die Punkte, die man sich eben anschauen kann und da eine bessere Verteilung hinbekommen kann. Und da kam dann eben auch Neo ins Spiel. Da hat man dann viele verschiedene Texte analysiert und hat Statistiken fahren lassen und hat dort aber nicht nur die Wissenschaft einbezogen, sondern eben auch so ein paar Gesichtspunkte, die man auch bei Dvorak zum Beispiel angewandt hat, das leichte Erlernen von einer Tastatur, weil letzten Endes ist so die Einteilung von der normalen Querztastatur nicht ganz so logisch. Also man muss halt wirklich lernen, wo ist welcher Buchstabe. Das muss man zwar auch bei allen anderen Tastaturen, aber es gibt so ein paar Hilfsmittel, mit denen man das halt leichter erlernen kann. Bei der Neo-Tastatur ist es zum Beispiel so, dass man die ganzen Vokale auf der linken Hand hat und die anderen Buchstaben auf der rechten. Dadurch hat man eben da schon eine kognitive Trennung von beiden und ist wesentlich leichter, das zu erlernen. Genau. Und das sind so Punkte, die man sich anschauen kann. Und das wurde bei Neo eben gemacht. Man hat sich angeschaut, die Neo-Tastatur ist auf den deutschen Sprachraum ausgelegt und hat sich einfach angeschaut, wie häufig ist welcher Buchstabe in deutschen Standardtexten zu finden.
Also ein E kommt zum Beispiel sehr häufig vor.
Genau, also die häufigsten Buchstaben im Deutschen ist das E und das N. Und das sind so die Buchstaben, die man dann eben auch auf den stärksten Finger, wie gesagt, der Zeigefinger soll der stärkste Finger sein, merkt man aber auch selber, wenn man so ein bisschen einfach mal testet, der Zeigefinger ist eben, den nutzen wir für alles, ja, ob wir uns die Schuhe binden, ob wir irgendwas hochheben, schreiben oder sonst irgendwas, der wird eben immer gefordert. Genau. Und dann verteilt man eben die Buchstaben erstmal nach der Häufigkeit, so dass das eben von innen nach außen es immer weiter abnimmt. Und bei Neo hat man sich dann eben angeschaut, ja, wie können wir es schaffen, dass man es auch noch leicht erlernen kann. Noch ein Aspekt, der eben zur Geschwindigkeit beitragen soll, was ich jetzt selber nicht so nicht bestätigen kann für mein Schreibverhalten, weil ich einfach meistens schneller schreibe, als ich denke und dementsprechend dann sowieso anhalten muss, weil ich dann überlegen muss, wie war der Satz, wie will ich den Satz weitermachen. Genau, und da gehst du einfach hin und teilst eben die Buchstaben ein und man hat bei Neo die Möglichkeit, und das ist im Wikipedia-Artikel einmal beschrieben, früher stand dort mal, wie viele Worte man aus der deutschen Sprache auf der Grundlinie, also auf der Linie, wo man die Finger ruhen hat, schreiben kann. Okay. Mit der neuen Tastatur, mit der Querztastatur waren das rund 60, 66 Worte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und mit Neo sind es weit über 3600 Worte, die man auf dieser Grundlinie, ohne die Finger nach oben oder unten bewegen zu müssen, schreiben kann. Schon allein dieser Unterschied zeigt eben, dass dort ein großer Unterschied ist von der Bewegung, die man auch machen muss, um Wörter zu schreiben.
Naja, schon, weil das E und das N halt da liegen und nicht, wie sie jetzt auf der normalen Tastatur sind, einmal oben und einmal unten, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob du 10 Finger schreibst oder wie du das gelernt hast. Ich habe mir 10 Fingerschreiben erst mit Neo beigebracht und habe dafür Tipp 10 eingesetzt. Das ist ein Open-Source-Tool zum 10 Fingerschreiben lernen, die unter anderem auch Neo mit im Sortiment haben. Und ich weiß nicht, wie hast du das gelernt? Oder
Ich hab das mal angefangen zu lernen, aber nie fertig gebracht. Deswegen, also es ist auch eher so 10-Finger-Suchsystem. Also manchmal, klar, manchmal geht's ohne, oder oft geht's ohne hingucken, ja. Aber ich würde mich jetzt nicht als 10-Fingerschreiber bezeichnen, sondern eher so als 6,5 oder irgendwas.
Ja, das ist dann, glaube ich, so ähnlich wie bei mir, nur dass ich sogar die Hürde noch ein bisschen höher gesetzt habe. Ich habe gut 2 oder 3 Jahre auf meiner Tastatur zu Hause die Buchstaben so liegen gehabt, wie sie bei Neo sind. Ich habe meine Tastatur umgesteckt und habe aber mit Querz weitergeschrieben.
Aber warum?
Das kann ich dir erklären. Also ich war zu der Zeit viel unterwegs. Ich bin in meinem neuen Job gewesen und war ziemlich weit von meinem Freundeskreis entfernt und so und habe eben dementsprechend, das war noch die Zeit, wo man auch IRC noch genutzt hat, beziehungsweise ICQ. Und ich habe noch sehr viel geschattet, ja, und da kommt das natürlich, wenn man so 5, 6, 7 Chats parallel betreut, muss man natürlich auch schnell schreiben können. Und da habe ich irgendwie diesen Punkt nicht geschafft, einfach mal zu sagen, so, jetzt wird Querz ausgeschaltet. Ich hatte das dann unter Linux, kann man ganz gut für einzelne Fenster unterschiedliche Tastaturlayouts anwenden.
Ach, okay. Mhm.
Oder zumindest ging das früher. Da habe ich noch Ubuntu genutzt. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Und dann hatte ich immer im Tipp 10 dann die Neo-Tastatur drin und hatte in den Chatfenstern und in allen anderen Fenstern eben die normale Querztastatur. Dadurch, dass ich dieses 10-Fingerschreiben nie gelernt habe, habe ich heute auch noch, kann ich immer noch recht schnell schreiben auf einer Querztastatur, weil das so ein bisschen so ein Umschalten ist. Ich darf nur nicht mich hinsetzen und so mit meinen Finger so legen, als würde ich jetzt mit 10 Finger schreiben, weil dann, ja, dann fange ich an, eben Neo zu tippen. Und wenn ich...
Ja, ich stelle mir das schwierig vor. Also wirklich, wenn du jetzt an einem fremden Rechner sitzt und schaltest du dann einfach, kannst du dann einfach umschalten und ohne groß drüber nachzudenken. Also, weil wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 100% des Tages auf einer anderen Tastatur tippe und mir geht's ja nur so zwischen der englischen und der deutschen ab und zu mal, ja, was ist, setzt du dich an einen anderen Rechner und der hat halt die englische Tastatur eingestellt oder bist halt in irgendeinem komischen Modus und dann, ich meine, dadurch, dass man es halt öfter macht, weiß man natürlich schon, wo irgendwie die Klammern sind und so, aber trotzdem sind sie ja erstmal nicht da, wo man sie erwartet und tippt man erstmal und dann, meh, Mist, ist ja anders hier. Ich stelle mir das schwierig vor, so dass man da einen Knoten im Gehirn kriegt. Nee, ist nicht so?
Nee, überhaupt nicht. Du musst dir das eher so vorstellen, wie du sprichst in deinem
Wie eine Fremdsprache.
Wie eine Fremdsprache, ganz genau. Du sprichst halt
was versprichst sonst du denn nativ?
Also genau, du sprichst so Deutsch und dann gehst du auf die Arbeit, wenn du regelmäßig dort Englisch sprichst, dann schaffst du diesen Wechsel relativ schnell, auch im Kopf. Aber wenn du das halt nur ab und zu mal machst, dann hast du da auch immer so ein bisschen, brauchst immer ein bisschen Zeit, zumindest ist es bei mir so, bis du wieder reinkommst in die Sprache, bis du dann halt auch in dem Denken drin bist. Ja, und genau das ist es, was das auch bei der Tastatur eben passiert. Dadurch, dass ich nicht auf der Querztastatur im 10-Finger-System schreibe, sondern eben in meinem 7,5-Finger-Suchsystem das eben mache, brauche ich einfach nur einen kurzen Moment zum Wechseln. Früher, wo ich auf der Arbeit noch viel getippt habe, wo ich leider nicht die Möglichkeit hatte, mir Neo zu installieren, aufgrund dessen, dass mein Arbeitgeber da etwas schwierig ist in dem Verhältnis, habe ich dort eben diesen Wechsel sehr häufig gehabt. Jetzt bin ich seit einem Jahr am Studieren und schreibe eigentlich nur noch auf meiner Hardware und merke, wenn ich mich jetzt an einen fremden Rechner setze, dass ich doch länger brauche, um dort reinzukommen. Und das ist letzten Endes nichts anderes wie mit einer Fremdsprache. Also das funktioniert ziemlich gut.
Wie stelle ich das dann unter den verschiedenen Betriebssystemen ein? Also muss ich einfach sagen, okay, wahrscheinlich so, als würde ich Französisch einstellen wollen oder Schweizer Tastatur, gibt's dann oft auch die Möglichkeit, irgendwie Neo auszuwählen oder wie?
Ja.
Oder muss ich irgendwas extra installieren oder?
Also da muss ich sagen, das ist leider ein bisschen schade. Die Neo-Tastatur, das ist, die wird unter Open Source auch entwickelt, aber sie ist leider noch nicht überall integriert. Sie ist zwar schon ziemlich lange auf dem Markt, aber trotzdem, also Tvorak zum Beispiel, das findest du in jedem System. Ob du jetzt dich an Mac setzt, dann Windows oder sowas, das ist überall, kannst du das auswählen. Aber Neo ist leider nicht überall drin.
Tvorak ist eher so für den amerikanischen Markt oder eher für englische Tastatur, hat aber dieselben Ziele sozusagen. Und Neo ist jetzt eher so eine Tastatur für den deutschen Markt. Kann man das so...
So kann man das sagen, genau. Tvorak ist wirklich für den englischen Markt entwickelt worden. Es gibt auch einen deutschen Ableger oder eine deutsche Erweiterung für Tvorak, wo man dann eben auch die Umlaute findet und so. Und ich würde sagen, man hat bei Tvorak halt noch so den ein oder anderen Aspekt noch nicht mit berücksichtigt, den man bei Neo eben auch noch mit berücksichtigt hat.
Neo ist auch neuer.
Neo ist neuer, genau. Man hat in Neo eben so die sich auch dort schon alternative Layouts angeschaut und wie gesagt, also Tvorak war auch darauf ausgelegt, dass man es relativ schnell erlernen kann. Im Wikipedia-Artikel steht etwas drin, dass man das um 60% schneller lernen kann als die normale QWERTY-Tastatur. Einfach weil die Buchstaben etwas logischer eingeteilt sind. Und solche Dinge hat man sich bei Neo eben angeschaut, von alternativen Tastaturlayouts, von Statistiken und hat eben das Beste aus allen Welten zusammengeführt da drin. Zwar ist das auf den deutschen Markt ausgelegt, aber trotzdem im Englischen auch sehr, sehr gut anwendbar, weil viele der häufigen Buchstaben im Deutschen auch im Englischen zu finden sind. Ich denke mal, das liegt eben an der Verwandtschaft der einzelnen Sprachen. Und was eben gerade bei Neo sehr, sehr toll ist, ist, wenn du programmierst, wenn du LaTeX schreibst oder sowas, weil du hast unter Neo 6 verschiedene Ebenen. Ja, also eine Ebene bei einer Tastatur ist, wenn ich so schreibe, schreibe ich klein. Wenn ich die Shift-Taste drücke, dann kann ich große Buchstaben schreiben und dann gibt es ja noch den Klammergriff, dass ich dann eben an Sonderzeichen rankomme und. Und da gibt es eben 6 Ebenen bei Neo, die sind auch, je nachdem wie häufig man sie nutzt, sind sie dann halt doch etwas verwirrend, weil man sich einfach die 6 Ebenen auch nicht alle merken kann. Also ich muss sagen, ich kann 3 Ebenen, kann ich sehr gut. Die 4. Ebene, die nutze ich zum Teil, weil man hat dort eben zum Beispiel noch einen... Ja, jetzt wird hier gerade wieder applaudiert in der Halle.
Passiert manchmal, ja.
weil man hat zum Beispiel einen Nummernblock direkt unter seinen Fingern, also sprich also unter.
Man muss nicht auf einen extra Nummernblock ausweichen oder oben auf die Leiste, sondern hat die da, wo E und N und was weiß ich sind.
Genau, das auf ist einer anderen Ebene gerade quasi. Bei kleinen Tastaturen an einem Laptop oder sowas ist das einfach Gold wert, ja. Und man drückt die Modustaste 4 ist das, glaube ich. Und dann kann man halt über JKL, das ist dann die Mitte von den Nummern, Tasten bis runter zum M und hoch UIO, wo dann halt 7, 8, 9 dann drunter liegen. Mhm. Kann man da einfach seine Nummern abtippen. Gerade wenn man irgendwas rechnen will im Taschenrechner oder Nummern mal schnell irgendwie abtippen möchte. Beim Programmieren braucht man halt auch ganz häufig die Nummern und so. Du brauchst halt nicht raus aus deiner üblichen Haltung, sondern du kannst das halt auch alles eben mit der Grundhaltung abdecken. Ja. Das Gleiche ist, du findest Pfeiltasten, die Pfeiltasten auch unten drunter in dieser Ebene und kannst dann eben auch in Textdokumenten sehr schnell navigieren dadurch. Und mega klasse ist eben, dass du in der dritten Ebene die ganzen Sonderzeichen findest. So hast du eben auch das Fragezeichen, Klammer auf, Klammer zu, die geschweiften Klammern, eckige Klammern, spitze Klammern. Also alles, was du dir wünschst beim Programmieren, hast du eben auch sehr schnell griffbereit. Mhm. Und brauchst keine weiten Wege hinter dich zu bringen, ja.
Und wie komme ich auf diese Ebene? Also ist es auch, dass ich die Shift-Taste drücke und die Alt-Taste oder?
Ganz genau, du hast jetzt bei der Ebene 3, da drückst du dann entweder die Raute-Taste auf der rechten Seite oder die Feststelltaste, also Caps Lock auf der linken Seite. Also ein Caps Lock selber gibt es bei Neo direkt nicht. Mhm. Man kann dadurch, dass man beide Shift-Tasten drückt, einen Caps Lock erreichen. Genauso kann man auch die Ebene 3 durch Drücken beider Modus 3-Tasten fest einstellen. Das ist halt dann so ein Feature, was es dort in dem Tastaturlayout eben gibt. Aber durch diese Modus 3-Taste, sprich Caps Lock, kommst du eben in diese Ebene und kannst dann deine Klammern, deine Smileys, also ich zeige immer den Leuten und sag so, ja, ein Smiley hast du ganz schnell geschrieben, weil du rollst halt einfach deinen Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger einmal ab und hast dann deinen Smiley getippt. Ja. Das sind Dinge, die gehen einfach ins Blut über mit der Zeit, ja. Und gerade wenn du, wie ich dann ganz gerne mal LaTeX nutzt, um deine Hausarbeiten zu schreiben oder beim Programmieren oder so, diese Ebene willst du nie wieder missen, wenn du sie einmal hattest.
Mhm. Interessant. Es gibt eine extra Webseite, neo-layout.org. Da es ja eine deutsche Tastatur ist, ist es auch größtenteils in Deutsch beschrieben. Da ist, glaube ich, auch beschrieben, wie ich das dann für die einzelnen Betriebssysteme, wie ich so ein Neo-Layout hinkriege, oder?
Genau, wie man das installiert. Also unter Windows zum Beispiel muss man das separat installieren. Es gibt auch eine portable Version davon. Die ist ganz nett, wenn man das sich auf einen USB-Stick zieht und dann kann man das halt mal schnell bei jemand anderem aktivieren. Unter Linux lässt es sich, also unter Arch Linux musste ich das separat installieren, unter Ubuntu weiß ich und auch bei Fedora und sowas ist das schon vorab auszuwählen. Das ist relativ easy dann bei der Installation.
Okay, würdest du sagen, dass du mit dieser Tastatur schneller tippst? Also bist du wirklich, wenn du Texte, also okay, das mit dem Programmieren sehe ich ein, kann, ja, bist schneller, muss vielleicht nicht so weite Wege gehen, aber bist du auch bei dem normalen Text, den man so tippt, bist du da schneller?
Wie gesagt, da ich meistens eben überlegen muss, was ich schreiben möchte, bin ich da nicht wirklich viel schneller. Also ich habe mal Tests gemacht. Es gibt ja verschiedene Seiten, wo man dann Texte abtippt und kriegt dann halt ausgegeben, wie viele Anschläge pro Minute. Und da bin ich minimalst schneller. Keine Ahnung, 50 Anschläge pro Minute mehr oder sowas. Also das ist jetzt im Rahmen, wo ich sagen würde, ist jetzt nicht unbedingt der Grund, das lernen zu wollen deswegen, aber was man halt wirklich merkt, ist, es ist ein viel, viel ruhigeres und angenehmeres Schreiben, weil du eben nicht mehr...
Okay. Musst nicht so weit wegrätschen und Tastenkombinationen drücken, wo man sich die Finger verrenkt sozusagen.
Ganz genau. Ja, okay. Es gibt sogar in dem Wikipedia-Artikel, den werden wir dann, denke ich mal, verlinken, dort gibt es, da steht dann eben auch drin, wie viel Kilometer sich jemand, also jemand im Büro erspart, dadurch, dass er Neo einsetzt.
Okay.
Gibt es auch unter anderem bei Dvorak, da das sind wirklich Kilometer, die man krass ausrechnen kann. Krass, ja, okay. Und das ist schon extrem. Ja, und das merkt man halt auch wirklich beim Schreiben. Also ich habe meine Freundin damals hatte meine umgesteckte Tastatur gesehen und hat sich das angeschaut und in der Zeit war ich halt auf Arbeit und ich kam zurück und sie so, was hast du mit der Tastatur gemacht? Und ich so, ja, verdammt, ich habe da nicht dran gedacht, ich habe die halt auf Neo umgesteckt und ja, ich habe da mal so probehalber einfach nur die Tasten gedrückt, das ist ja total cool, das ist viel angenehmer zu schreiben da drauf, ja. Okay. Und die hat dann halt auch sofort angefangen und sich das beigebracht und ist auch mega glücklich darüber, jetzt bei der Doktorarbeit oder sowas deswegen.
Okay, weil du jetzt gesagt hast, umgesteckt, es gibt nicht so eine Tastatur, die man so kaufen kann. Also ich kann nicht, weiß ich nicht, in den Laden gehen und sagen, gib mir mal eine Tastatur mit Neo-Layout.
Leider nein. Hm. Da gibt es leider nichts. Es gibt, wie gesagt, dann Planko-Tastaturen, es gibt Aufkleber für Tastaturen zu kaufen. Man kann sich die auch, auf der Webseite gibt es sogar, glaube ich, auch welche zum Runterladen und Ausdrucken, wo man sich dann eben draufkleben kann. Wenn man eine etwas ältere Tastatur hat, kann man die auch sehr gut umstecken.
Also wirklich so rausziehen die Dinger.
Genau, und rausziehen, dann gleichzeitig am besten die Tastatur einmal sauber machen, während man das macht, und sich dann eben das einfach umstecken. Das habe ich am Anfang gemacht, ist aber nicht notwendig. Es gibt auf der Webseite von Neo, vom Neo Layout auch einen kleinen Aufsteller, den man sich runterladen kann und ausdrucken kann. Den stellt man sich dann einfach vor seine Tastatur vom Bildschirm und kann dann immer mal drauf spicken, gerade wenn es darum geht, eben andere Ebenen zu sehen. Und was ich zum Beispiel bei mir am Computer habe, ich habe immer noch die normale Querztastatur auch eingerichtet. Die kann man jetzt ich nutze den GNOME-Desktop und da kann man dann eben mit einer Tastenkombination, bei mir ist es die Windows-Taste, also das Meta. Windows-Fenster. Die
Meta oder Super oder so.
Super-Taste wird sie meistens beschrieben, genau. Und die Leertaste, damit kann ich dann einfach einmal umswitchen zwischen Neo und normaler deutschen Tastatur, falls ich mal den Laptop jemand anderen in die Hand drücken muss.
Damit er nicht verwirrt ist. Genau, das wäre ja auch noch so ein Thema, genau. Setz dich mal in die Tastatur. Hä, ist alles anders.
Und da hat man dann eben noch die Funktion und kann sich da einmal die Tastaturbelegung anzeigen lassen. Das ist auch ganz nett. Da braucht man gar nicht erst irgendwo auf eine Webseite gehen, sondern hat dann die Tastaturbelegung auch einmal direkt im System zum Aufrufen.
Mhm. Ja, das waren eigentlich so meine Fragen. Das war interessant. Ja, ich weiß jetzt noch nicht. Vielleicht probiere ich es mal aus. Ja, so richtig überzeugt hast du mich noch nicht. Aber zumindest ist das Interesse da, es sich mal näher anzugucken. Und vielleicht ist es ja bei euch da draußen auch so. Wie gesagt, wenn ihr Linux oder Windows oder macOS habt, könnt ihr es einfach mal ausprobieren oder mal auf die Webseite gehen, wie man das sich Ganze einrichtet. Und ja, dann mal ausprobieren, ob man damit schneller ist, ob man damit klarkommt. Also ich habe eher so das Problem, ich glaube, das ist einfach mal, ist so drin, dass man da ja sich doch schwer tut.
Also ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe auch im Freundeskreis einige Leute, die sich das dann angetan haben.
Ja. Und die dann glücklich waren hinterher.
Ja, der schnellste Fall war eine Freundin, die das innerhalb von einem Wochenende sich angeeignet hat. Die war sehr, sehr schnell. Aber gerade die Leute, die in der IT unterwegs sind, die sind sehr glücklich mit der Tastatur und sagen, ja, nie wieder missen.
Okay.
Ich kann's jedem nur empfehlen, einfach das mal auszuprobieren, einfach mal einen Text damit zu tippen. Ich weiß, man wird am Anfang nicht schnell sein, das auf keinen Fall. Man erreicht ungefähr nach so einer Woche zwei seine alte Geschwindigkeit. Also wenn man nicht mehr groß drüber nachdenken muss, wo man so die Standardbuchstaben für seine Texte suchen muss, dann kommt man relativ schnell auf seine alte Geschwindigkeit. Und ab da ist dann dieser Breakpoint, wo du sagst, nee, ich switch nicht mehr zurück.
Okay. Gut. Ja. und man spart auf jeden Fall Kilometer, habe ich gelernt.
Das auf jeden Fall.
Dann vielen Dank, Sebastian, dass du uns mal erklärt hast, was Neo ist und wie man das einsetzen kann. Und ja, ihr könnt ja das auch mal ausprobieren und dann in die Kommentare tun, ob das eine Alternative ist für euch. Vielen Dank.
Ja, bitte.
My skin bends to the touch of your fingertips. A heart stain with the mark of your fingerprints. Thoughts move with your thoughts in unison. Ever since you appeared, nothing's been the same. I'm reshaped like the shore after a wave. Crashed down in the middle of a hurricane. Something's different about you. Cause baby it shows in little things you do. You are my obsession. Every word you say, little or too much. Every little way that you move is enough to put on display all everything you touch. You leave an impression. The sheets still trace the shape of your silhouette. Long after you've already left the bed. The way you look, even the sheets can't forget. You keep me calm, babe, but you still make my hands shake. Keep me grounded, but rock me like an earthquake. The way you move me, baby, it can't be explained. Everywhere you go, everything you do, everybody knows something's different. You, cause baby it shows in little things you do. You are my obsession. Every word you say, little or too much. Every little way that you move is enough to put on display all everything you touch. You leave an impression. If I'm a forest, baby, you're a firestorm. Everything in your wake somehow's reborn. If you're a footstep, that makes me the sand beneath. I'll change for you, cause baby, you impact me. Everything you touch surely changes form.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou.